Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wir reden in dieser Podcast-Ausgabe über Religion und Wettbewerb. Und im Islam, da gibt es eine besonders institutionalisierte Form des religiösen Wetteiferns, nämlich den Koranwettbewerb. Dabei tragen Männer oder Frauen Koranverse vor einer Jury vor, die diese dann in verschiedenen Kategorien bewertet. Und darüber, wie es ist, an einem solchen Wettstreit teilzunehmen, wie er sich darauf vorbereitet und was das eigentlich mit der eigenen Beziehung zum Koran macht, kann ich jetzt mit Elias Mersat sprechen. Er ist 28 Jahre alt, von Beruf Arzt, lebt in Bochum und hat schon an mehreren solcher Koranwettbewerbe in Deutschland und auch im Ausland teilgenommen. Herr Mersat, nehmen Sie uns doch mal gedanklich mit zu einem solchen Wettbewerb. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wo findet das statt und wie läuft das ab?
Ja, also es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Koranwettbewerbe. Es gibt kleine Wettbewerbe, die einfach in der Moschee stattfinden, aber auch große Wettbewerbe, die deutschlandweit, europaweit oder sogar weltweit stattfinden. Und ich vergleiche das immer sehr gerne mit den Olympischen Spielen. Das ist nämlich so, dass viele Menschen, die die gemeinsame Leidenschaft haben, sich an einem Ort versammeln, profitieren alle von dieser besonderen Atmosphäre. Und wie bei jedem anderen Wettbewerb gibt es dann eine Jury, einen ersten, zweiten, dritten Platz. Und dann konkurriert man quasi miteinander.
Und kriegen Sie denn vorher gesagt, welche Koranstelle Sie rezitieren sollen? Oder wie läuft das ab?
Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Das hängt von jedem Wettbewerb ab. Und das hängt auch von der Kategorie ab, in der man teilnimmt. Es gibt nämlich einmal oft dieses klassische Auswendiglernen, wo die Menschen dann wirklich alle Seiten des Korans auswendig gelernt haben und die Jury einfach spontan einen Vers vorträgt und diese Menschen dann die gesamte Seite vervollständigen. Und dann gibt es die Rezitation an sich. Da gibt es auch unterschiedliche Art und Weisen. Einmal die Tartil-Rezitation. Da ist es auch so, dass spontan vorgetragen wird. Und dann gibt es einmal eine Tahrir-Rezitation. Da ist es oft so, dass die Stelle dann abends vorher bekannt gegeben wird und man dann Zeit hat, sich vorzubereiten.
Und was ist der Unterschied genau zwischen diesen beiden letzten Arten der Rezitation?
Die Tartil-Rezitation, die ist allgemein ein bisschen schneller. Man kann sich das so vorstellen, wenn man schon mal gehört hat, wie der Vorbeter betet. Da werden ja auch Passagen aus dem Koran vorgetragen. Das Ganze ist ein bisschen schneller und dient einfach auch zum Beispiel, wenn man jetzt im Monat Ramadan den gesamten Koran durchlesen will, dann liest man in Tartil. Und Tahrir ist quasi die künstlerische Form. Das ist insgesamt ein bisschen langsamer. Man beginnt mit einer tiefen Tonlage und liest insgesamt über 2 Oktaven.
Haben Sie vielleicht mal ein kleines Beispiel für uns, dass man sich mal so ein bisschen reinhören kann?
Ja, ich kann das mal vormachen. Ich habe mir mal einen Vers rausgesucht. Erstmal die Tartil-Rezitation.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
Das wäre jetzt die schnelle Variante und die andere Variante wäre
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
Ja, das klingt schon wirklich ziemlich unterschiedlich. Jetzt müssen Sie uns aber auch noch verraten, um was geht es da in diesem Vers?
Genau, also bei diesem Vers geht es um den heiligen Monat Ramadan, der jetzt bevorsteht. Und zwar wird einfach nur gesagt, dass in diesem Monat der Koran herabgesandt wurde. Und zwar einmal als Rechtleitung für die Menschen, dann auch als Beweise für die Rechtleitung und gleichzeitig auch als Unterscheider quasi zwischen dem Weg, den man gehen soll und dem man nicht gehen soll. So kann man das vielleicht interpretieren.
Wie wird man denn eigentlich, so wie Sie jetzt, professioneller Koranrezitator? Wie kommt man darauf?
Also oft ist es so, dass die Menschen wirklich schon in der Kindheit beginnen. So war das auch bei mir. Ich war vielleicht 3 oder 4 Jahre alt, wo es losging. Man hat dann einfach einen Lieblingsrezitator, den man oft hört. Und man lernt automatisch quasi, man wird mit den Melodien vertraut und lernt automatisch quasi, wie die richtige Aussprache ist. Und oft ist es natürlich hilfreich, wenn man, wie in vielen anderen Dingen, auch einen Lehrer hat, der einen dann an die Hand nimmt.
Hatten Sie auch so einen Lehrer?
Das war mein Vater tatsächlich. Also ich habe sehr viel von meinem Vater gelernt. Der ist nämlich selber auch Koranrezitator.
Und wie wird das dann sozusagen professionell? Also wenn man immer zu Hause das lernt und vorträgt, wann kommt so der Moment, wo man sich denkt, jetzt mache ich mal so einen Wettbewerb?
Ja, irgendwann ist es ja so, dass man wirklich für sich selber erkennt, dass man eine Leidenschaft für diese Sache hat. Und da ist es oft so, dass man sich quasi auch so ein bisschen mit den theoretischen Grundlagen dann befassen muss. Was sind genau die Regeln der Aussprache? Welche Tonleitern kann man wo verwenden und wie verwenden? Was sind da genau die Regeln und wie ist da die richtige Herangehensweise? Und Wettbewerbe sind dann natürlich sehr gut, weil man sehr viele andere Menschen auch kennenlernt und von diesen dann sehr viel lernen kann.
Sie haben ja eingangs schon angedeutet, es gibt Wettbewerbe auf niedrigerem Niveau, vielleicht dann auch in einem kleineren Rahmen. Aber es gibt ja auch so richtig große internationale Wettbewerbe und da werden ja zum Teil auch so richtig hohe Preisgelder vergeben. Ich habe mir das vorher nochmal angeschaut, zum Beispiel im letzten Jahr bei einem der größten Wettbewerbe weltweit, das war in Saudi-Arabien, da gewann der Sieger in einer Kategorie, ich glaube, $500.000 und in einer anderen sogar $800.000. Das sind wirklich enorme Summen. Verändert das eigentlich die Beziehung zum Koran und auch zu der Rezitation vielleicht, wenn es auf einmal auch darum geht, damit besser als andere zu sein oder Geld zu verdienen?
Ja, also mich persönlich interessiert das Preisgeld ehrlich gesagt nicht, wenn ich an einem Wettbewerb teilnehme. Ich wusste auch noch nie, wie hoch das Preisgeld bei einem Wettbewerb war, wo ich teilgenommen habe, also vorher. Denn man geht ja eigentlich nur dahin, um quasi neue Kontakte zu knüpfen, sich selber mit anderen zu messen, seine Fehler zu sehen und sich weiterzuentwickeln. Saudi-Arabien ist natürlich eine Ausnahme. Da gibt es natürlich, so wie im Fußball, geht es um sehr viel Geld. Und ich denke, das hängt sehr viel von der Persönlichkeit einer Person ab. Wenn man jetzt wirklich den Koran nur rezitiert, weil man eine spezielle Liebe dafür hat, weil man eine Leidenschaft dafür hat, dann kommt man gar nicht an solche Gedanken. Aber es hängt, wie gesagt, natürlich sehr stark von der Persönlichkeit einer Person ab.
Mich würde aber auch noch interessieren, wie ist das denn eigentlich mit der Bedeutung der Suren, die man da rezitiert? Wenn man da in so einer Wettbewerbssituation ist, setzt man sich dann überhaupt noch damit auseinander, was das eigentlich bedeutet, was man da vorträgt? Oder steht dann wirklich nur noch die Technik, die Professionalität des Vortragens im Vordergrund?
Auf jeden Fall. Also bei dem letzten Wettbewerb war das zum Beispiel so, dass man die Stellen am Abend vorher bekommen hat. Und dann schaut man sich natürlich nochmal die Bedeutung der Verse an und schaut, in welche Teile man quasi die Rezitation aufteilt, wann man welche Tonleitern benutzt, wann man welche Melodien benutzt. Und das ganze andere Technische, das hat man idealerweise schon durch die ganzen Jahre im Blut und muss sich gar nicht so viel Gedanken drum machen. So ein bisschen wie bei einem Rallye-Fahrer, der jetzt nicht unbedingt drüber nachdenken muss, wie er die Gangschaltung dann noch bedient.
Das heißt aber, es gibt immer auch einen Zusammenhang zwischen der Bedeutung der Sure und der Rezitation. Also wie verändern Sie zum Beispiel Ihre Stimme an bestimmten Stellen?
Ich kann da tatsächlich mal ein Beispiel geben. Bei dem letzten Wettbewerb wurden mir zum Beispiel Punkte abgezogen, weil ich an einer Stelle, wo der Vers eine Frage beinhaltet, meine Stimme am Ende abgesenkt habe, anstatt diese zu erheben. Das sind dann zum Beispiel so Punkte, worauf man achtet. Oder wenn man zum Beispiel einen Vers hat, der über Reue spricht oder Gebete, wo man um Vergebung bittet zum Beispiel, dann eine heitere Melodie benutzt, dann passt das natürlich nicht.
Im Wettkampf geht es ja auch immer so ein bisschen um die Konkurrenz untereinander. Wie ist denn da das Verhältnis zu den anderen Vortragenden, den anderen Kontrahenten, wenn man bei so einem Wettkampf ist? Versucht man dann wie so beim Fußballspiel vorher die Tricks und die Strategien der anderen herauszubekommen oder hilft man sich da vielleicht auch gegenseitig?
Also es ist definitiv so, dass man sich auch gegenseitig hilft. Natürlich gibt es einen gewissen Konkurrenzkampf, aber oft ist es so, dass man da wirklich Freunde fürs Leben findet. Und ich kann da auch vielleicht ein Beispiel geben. Also bei dem letzten Wettbewerb, da hatte ich jemanden aus Afghanistan in meinem Zimmer, der 10 Jahre jünger war als ich. Das heißt, er hatte auch jetzt nicht so viel Erfahrung gehabt und ich habe mit ihm zusammen seine Rezitation vorbereitet. Oder der andere, der in unserem Zimmer war, war jemand, der den Koran auswendig gelernt hatte aus Tadschikistan. Und wir haben ihn auch die ganze Zeit quasi, wenn man so möchte, aufgewärmt. Also wir haben ihm quasi die ganze Zeit Stellen aus dem Koran vorgelesen, die er dann vervollständigt hat.
Hatten Sie schon mal so einen Moment, wo Sie so richtig enttäuscht waren, weil Sie irgendwie nicht so gut abgeschnitten haben, wie Sie sich das gewünscht hätten?
Enttäuscht nicht, aber als ich jünger war, dann war das teilweise schon mal so, dass man dann sehr viel Lampenfieber hatte da vor Ort und dann natürlich nicht so rezitieren konnte, wie man zu Hause oder in der beheimateten Moschee dann rezitiert. Und da war man vielleicht eher so ein bisschen enttäuscht von sich selber, aber ich denke, das ist auch normal.
Wir haben ja gerade schon kurz über die Parallelen zum Sport gesprochen. Auch da ist es ja so, dass Sportler sich immer wieder auch zu den politischen Kontexten äußern müssen, in denen die Wettkämpfe stattfinden. Zuletzt zum Beispiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. auch wenn man selbst vielleicht gar nicht so ein politisch interessierter Mensch ist. Wie ist das denn bei Ihnen, wenn Sie zum Beispiel in einem Land wie dem Iran auftreten? Die Wettbewerbe dort werden ja von der iranischen Regierung organisiert. Machen Sie sich Gedanken darüber, dass Sie damit vielleicht auch dieses Regime unterstützen oder von dem sozusagen als Aushängeschild benutzt werden?
Ja, es ist ja wirklich schon ein sehr gutes Beispiel genannt. Die WM in Katar hat ja gezeigt, dass es sowohl positive als auch negative Aspekte gibt, die man definitiv nicht ignorieren sollte. Aber auf der anderen Seite ist man ja wirklich nur für den Wettbewerb da und mit der Absicht, dass man quasi an diesem Wettbewerb teilnimmt und sich mit den anderen misst und positive Erfahrungen daraus nimmt. Aber natürlich darf man andere Dinge auch nicht komplett ignorieren, ne?
Es gibt ja in der Szene der Rezitatoren, sage ich mal, auch so einige richtige Superstars, auch wenn die jetzt vielleicht dem breiten nicht-muslimischen Publikum in Deutschland nicht so bekannt sind. Ich denke da an Leute wie, und ich hoffe, ich spreche jetzt seinen Namen richtig aus, Sheikh Mishari bin Rashid Al-Fassi aus Kuwait, der zum Beispiel knapp 10 Millionen Follower auf YouTube und seinen eigenen Fernsehkanal mittlerweile. Also ich stelle mir vor, wer gut rezitieren kann in einer muslimischen Gemeinschaft, der kriegt sicherlich auch viel Liebe und viel Aufmerksamkeit für diese Kunst entgegengebracht. Wie machen Sie das? Wie bleibt man da eigentlich auf dem Teppich?
Der Koran lehrt uns natürlich, dass man immer demütig sein soll. Und ich habe persönlich auch schon sehr positive Erfahrungen in der Hinsicht gesammelt. Ich habe nämlich schon viele wirklich bekannte Rezitatoren persönlich erlebt. Und das waren oft die demütigsten Menschen, die ich kenne. Also man hat denen wirklich gar nicht angesehen, dass sie jetzt irgendwie das Gefühl haben, dass sie was Besonderes sind. Und das, denke ich, sollte man auch als Vorbild nehmen. Denn wem es nur um sein eigenes Ego geht, der ist vielleicht in dieser Szene auch gar nicht richtig. Da gibt es vielleicht andere, einfachere und bessere Methoden.
Das sagt Elias Mersad. Er ist Arzt und Qari, also Koranrezitator, und er lebt in Bochum. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.